Ich möchte noch einmal mit uns beten.
Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du da bist und dass das wahr ist, dass mit dir neues Leben und Hoffnung in uns einkehrt. Und so, Herr, füll du meinen Mund jetzt, dass ich deinen Ruhm verkünde, und rühre du selber unsere Herzen an. Amen.
Ja, ihr Lieben, heute das Thema passend zum Wochenspruch: Warum lässt Gott das Leid zu? Warum lässt Gott eigentlich das Leid in der Welt zu, wo er doch ein allmächtiger und ein guter Gott ist? Diese Frage treibt Menschen in die Verzweiflung, wenn sie keine Antwort finden, wenn sie vergeblich Antworten erfragen. Und ich habe das diese Woche ganz real gespürt. Ich habe vor einigen Tagen mit einer lieben älteren Dame gesprochen, die mir erzählte, wie viel Leid und wie viel Böses sie unverschuldet in ihrem Leben erlebt hat und dass sie nicht mehr vertrauen kann, dass Gott es wirklich gut mit ihr meint. Denn sie hat nacheinander erst ihren Mann, dann ihre Tochter und dann auch noch ihren Sohn an Krebs verloren. Alle drei. Und sie versteht nicht, wieso hat Gott mir meine ganze Familie genommen, so hat sie es gesagt. Und ich kann das nicht nachempfinden, aber nachvollziehen und sage ja. Und was kann man dann sagen? Und als ich mich mit dieser Frau unterhielt, war ich so betroffen und so traurig und hätte gerne viel mehr geholfen und getröstet und gesagt, als ich in diesem Moment konnte. Aber ich bin der festen Überzeugung, Gott ist nicht derjenige, der uns unser Leid schickt, der sich freut an unserem Leiden oder der uns dadurch bestraft, sondern Jesus ist gekommen und sagt: Kommt her zu mir mit eurem Leiden. Ich bin gekommen, euch zu trösten und euch zu retten. Und so möchte ich diese Predigt einfach halten. Für jeden, dem es auch so geht, wenn du nicht verstehen kannst, was dir passiert ist, und auch für diese liebe Frau. Warum lässt Gott das Leid zu? Drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Der erste Punkt heißt: Die ganze Welt leidet und Leid ist nicht gerecht. Zweitens die Frage: Woher kommt das Leid? Und drittens: Wie kann ich mit meinem Leid fertig werden? Einige von euch kennen das Buch und die Geschichte von Nik Vujicic, diesem Mann, der ohne Arme und ohne Beine zur Welt kam. Wenn mein Leben nur daraus besteht, anderen zur Last zu fallen oder gehänselt zu werden, dann hat es keinen Sinn. Diese Bilanz zog Nick über sein Leben, als er 8 Jahre alt war. Er dachte über Selbstmord nach und versuchte sich mit 10 Jahren in der Badewanne zu ertränken. Nick wurde ohne Arme und Beine geboren. Ohne fremde Hilfe konnte er nicht mal seine Spielzeugkiste öffnen. Seine Eltern liebten ihn und doch hatte er das Gefühl, nur eine Last zu sein. In der Schule wurde er gehänselt und verspottet, und er wurde die Frage nicht los: Warum lässt Gott das zu? Warum hat er mich so gemacht? Warum hat er mir nicht genug gegeben? Diese Frage, wie ein liebender und allmächtiger Gott so viel Schlimmes in der Welt zulassen kann, beschäftigt wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwann. Und wahrscheinlich ist sie für viele der Grund, den Glauben an Gott irgendwann an den Nagel zu hängen, wenn sie keine Antworten und keinen Trost finden. Und die Frage ist ja total berechtigt: Wie kann man einen liebenden und allmächtigen Gott mit dem Leid und den Grausamkeiten in dieser Welt in Einklang bekommen? Wie soll das gehen? Ein guter Gott und grausamstes Leid. In der Theologie nennt man dieses Problem die Theodizee-Frage. Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum verhindert er dann das Leid nicht einfach? Interessiert es ihn nicht, dann wäre er kein liebender Gott. Kann er nicht eingreifen, dann wäre er nicht allmächtig. Also hier liegt ein scheinbarer Widerspruch vor. Und wie gehen wir nun damit um? Als Christen, als Kinder Gottes, suchen wir nach Antworten in Gottes Wort, richtig? Und das ist gut so. Der erste Punkt, die ganze Welt leidet und Leid ist nicht gerecht. Es ist offensichtlich, rund um den Globus leiden Menschen. Zu allen Zeiten, Männer und Frauen, Erwachsene, Kinder, Arme und Reiche, in jeder Nation und jeder sozialen Schicht leiden Menschen körperlich und seelisch. Der eine verliert ein Kind, der andere wird todkrank, ein weiterer wird von seinem Arbeitgeber ausgebeutet. Leid trifft Menschen ganz ohne Ansehen der Person. Ein Blick in die Nachrichten oder die Zeitung genügt, um zu merken, diese Welt hat ein riesiges Problem, das ganze System krankt und es ist keine Heilung in Sicht. Das Leid ist aus der Welt nicht mehr wegzudenken, auch deshalb, weil kein Mensch perfekt ist. Ich und du, wir haben ja auch unseren Anteil daran. Gutes, das ich tun sollte, tue ich nicht. Und Schlechtes, das ich nicht tun sollte, denke ich, sage ich, tue ich trotzdem. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich für oder gegen das Böse zu entscheiden, immer wieder. Und das beginnt nicht erst beim Mord, sondern, Jesus sagt, in den Gedanken und in den Gefühlen im Innern. Wenn ich meine schlechte Laune an meinem Partner auslasse, füge ich ihm schon Leid zu. Und hier könnten wir auch fragen und müssen wir auch fragen, warum lassen wir Menschen eigentlich so viel Leid zu? Leid, das wir lindern könnten. Und warum das so ist, das erklärt die Bibel gleich auf den allerersten Seiten. Woher kommt das Leid? Die Bibel beschreibt, dass der Zustand der Erde einmal ganz anders war. Gott, Mensch, Natur und Tiere lebten in Frieden miteinander. Es gab keinen Hunger, keine Naturkatastrophen, keinen Beziehungsstress, keinen Tod. Adam und Eva lebten das perfekte Leben bis zu diesem einen Tag, an dem sie sich entschieden, Gott zu misstrauen und gegen seinen Willen zu handeln. Wir Christen, wir wissen das. Wir kennen den Schöpfungsbericht. Aber stellt euch mal vor, jemand hat das noch nie gehört, hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Durch diesen Vorfall, durch den Sündenfall, gaben die Menschen demjenigen Raum und Macht, der vorher keine hatte, dem Teufel. Das Böse und mit ihm das Leid kamen in die Welt und bis hinein in unsere Herzen. Das war die Geburtsstunde des Bösen in dieser Welt und der Beginn der großen Leidensgeschichte, die immer noch anhält. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch war nachhaltig zerstört. Gott, der vollkommen gut und heilig ist, er konnte mit den Menschen, die böse geworden waren, fortan nicht mehr so unmittelbar zusammenleben. Wie Licht und Dunkelheit, wie Wärme und Kälte sich ausschließen, so können wir Menschen heute als Sünder nicht mehr in Gottes unmittelbarer Herrlichkeit leben. Wir würden vergehen. Wir würden das nicht aushalten. Und die Folgen waren, die Natur wurde krank, der Erdboden verflucht, es gibt Naturkatastrophen, der menschliche Körper krankt, der Mensch war dazu gemacht, ewig zu leben, aber jetzt zerfällt der Körper mit den Jahren. Wir werden krank und vererben Krankheiten und irgendwann muss jeder sterben. Und dann die Seele, das Herz. Adam und Eva lernten einen Zustand ihres Herzens kennen, wenn Gott nicht da ist, voller Scham, Angst, Unsicherheit, Neid, Unzufriedenheit und schlechten Gedanken. Und jeder Mensch nach Adam und Eva kann sich sein Herz nicht mehr anders vorstellen. Auch das tägliche Leben wurde zur Last. Die Arbeit mühevoll, die Frauen müssen unter Schmerzen Kinder gebären, Männer unterdrücken ihre Frauen, all das sind Folgen der Sünde. Und niemand ist völlig frei von diesen Dingen. Darum wird das Ganze auch Erbsünde genannt. Der Begriff macht deutlich, der Mensch ist nun von Geburt an von Gott getrennt und fähig, das Böse zu tun. Dieses Übel bekommt jeder Mensch sozusagen in die Wiege gelegt. Die Hinweise aus der Bibel geben also eine erste Antwort. Das Leid der Menschen ist zurückzuführen auf den Menschen selbst, der sich entschieden hat, dem Bösen mehr Raum zu geben als Gott. Aber nun ist die Frage, ist denn das gerecht? Was kann ich denn dafür, dass Adam und Eva Mist gebaut haben? Was kann ich denn dafür, in eine nicht perfekte Welt hineingeboren zu werden? Die Geschichte der ersten Menschen des Sündenfalls erklärt, warum die Welt im Allgemeinen leidet. Aber sie erklärt nicht, warum mir genau das passiert, was mir passiert ist. Ist das immer eine Strafe von Gott für meine Sünde, für meine konkrete Sünde? Auf den ersten Blick könnte man meinen, Leid sei eine Strafe für eigene Schuld. In den Geschichtsbüchern des Alten Testaments können wir nachlesen, dass es dem Volk Israel gut ging, wenn sie auf Gottes Wort hörten. Es ging ihnen aber schlecht, wenn sie andere Götter anbeteten. Ein Stück weit können wir dieses Tun-Ergehen-Prinzip auch auf heute übertragen. Halte ich mich an Gottes Wort, dann bleibt mir viel Leid erspart. Und trotzdem gerät dieses Prinzip an seine Grenzen. Denn persönliches Leid erscheint oft genug willkürlich. Es trifft Unbeteiligte und Unschuldige gleichermaßen. Warum erlebt der eine einen Unfall und der andere nicht? Warum wirst du schwer krank und der andere nicht? Ist das die Konsequenz einer bestimmten Sünde? Die Menschen in der Bibel, die Gott nahe standen und trotzdem Leid erlebten, sie klagen in der Bibel Gott oft ihr Leid. Sie behielten es nicht für sich, sondern hielten Gott genau diese Ungerechtigkeit und diesen Schmerz hin. Gott, wie kannst du das bloß zulassen? David sagt im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tags rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ihr Lieben, da ist eine Konfrontation, ein Ringen mit Gott. David sagt ganz direkt, wie verzweifelt und verlassen er sich fühlt. Und das ist auch geschrieben als ein Vorbild für uns, wie wir es machen dürfen, weil manchmal können wir nur noch unseren Schmerz und unser Unverständnis rausschreien. Und da ist es gut zu wissen, bei Gott darf ich das auch. Gott hält das aus, meine Anklage. Ich darf Gott mein Leid sagen und meine Gedanken, mein Unverständnis. Und Gott sucht den Kontakt mit mir sogar im Leid, ja ganz besonders im Leid. Denn da im Schmerz entscheidet es sich oft, treibt mein Leid mich in die Arme Gottes oder treibt es mich von ihm weg? Und das, ihr Lieben, ist der dritte Punkt. Wie kann ich mit meinem Leid fertig werden? Not lehrt beten oder fluchen. Eins von beiden. Die Bibel betont gleich dreimal, dass Hiob, der so der Inbegriff für einen leidenden Menschen geworden ist, er war ein frommer und rechtschaffender und gottesfürchtiger Mann, der das Böse mied. Kein Wunder, könnte man meinen, er war auch überdurchschnittlich reich gesegnet. Er hatte eine Frau, viele Kinder, ein stattliches Vermögen. Als ihm all das aber genommen wird, er krank wird, seine Kinder sterben und er seinen Wohlstand verliert, da zeigt sich, wie viel Gottvertrauen wirklich in ihm steckte. Die Bibel sagt, in diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Hiob blieb Gott treu, aber er klagte auch. Er war der festen Überzeugung, wenn wir das Gute von Gott annehmen, warum dann nicht auch das Schlechte? Seine Frau wollte nichts mehr von Gott wissen. Aber am Ende der Geschichte erhält Hiob keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Aber was bekommt er von Gott? Er bekommt eine Begegnung mit Gott geschenkt. Und diese Begegnung tröstet ihn. Und Hiob sagt am Ende: Ich habe bisher nur vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hiob hat am Ende keine rationale Erklärung für sein Leid, aber er lernt Gott persönlich kennen und wird unmittelbar getröstet, dass er erkennt und sagen kann: Trotz diesem allen ist Gott bei mir und für mich, und er führt mich durch das Leid in seine heilsame Gegenwart. Und am Ende bekennt Hiob: Ich weiß nun, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Das Leid kommt zu einem Ende und ich werde getröstet sein. Und diese Erfahrung von Hiob ist am Ende wertvoller als Gesundheit und Reichtum und rationale Erklärung. Die Bibel gibt viele Antworten, wenn es um das Leid geht. Sie sagt uns, wie es in die Welt kam. Sie macht klar, dass Gott die Macht hat, auch Leid zu verhindern. Und ich bin überzeugt, er tut das oft genug. Zum anderen zeigt sich auch, wie Gott das Leid von Menschen oft für etwas Gutes benutzt hat. Nicht das Leid selber ist gut, aber das, was Gott daraus entstehen lassen kann. Weil Gott Menschen, die leiden, besonders in seine Nähe zieht. Weil Krisen Gelegenheiten sein können, Gott zu suchen und ihn auch in der Tiefe zu finden wie nie zuvor. Gott selber sagt, Jesaja 57, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen, deren Geist niedergedrückt ist. Und ich belebe den Geist der Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Und Jesus sagt in Markus 2, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die Menschen, die sich schon für gut genug halten. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Bibel gibt uns Antwort. Und trotzdem bleibt manches immer noch offen, gerade wenn wir individuelles, persönliches Leid sehen. Und wir denken, Gott, aber warum musste das jetzt sein? Hättest du das nicht verhindern können? Warum müssen manche, in Anführungsstrichen, lieben Leute, guten Leute so viel leiden und andere, völlig gleichgültige Leute oder Tyrannen geht es oft so gut? Das ist schon in der Bibel eine Frage. Das ist in der Bibel schon ein Anstoß gewesen für die Frommen. Es ist kein Schema F erkennbar, ihr Lieben, beim Thema Leid. Die Frage ist, wie wir mit diesen offenen Fragen umgehen. Und an dieser Stelle, und das habe ich in dieser letzten Woche wieder gemerkt, hat Gott einen so schweren Stand, weil alle Argumente gegen ihn sprechen. Wenn uns etwas Schlimmes passiert, dann fragen wir Gott: Warum lässt du das zu? Wie kannst du mir das nehmen? Wir fragen in den seltensten Fällen oder sagen in den seltensten Fällen: Teufel, du bist schuld daran. Du bist doch der, von dem das kommt, der Böse. Und der Teufel, was tut er? Er lenkt unsere Gedanken genau in diese Richtung und sagt: Ich? Wieso ich? Ich war das doch nicht. Ich bin doch nicht Gott. Ich bin doch nicht allmächtig. Das hat er doch zu verantworten. Wie kann denn etwas passieren, wenn er das nicht will? Er könnte das doch aufhalten. Also ist Gott schuld. Ihr Lieben, ist Gott schuld? Gott könnte das Leid verhindern. aber zu einem Preis. Und das sehen wir schon bei den ersten Menschen. Er hätte verhindern können, dass Adam und Eva von diesem Baum essen, von der verbotenen Frucht. Aber zu welchem Preis? Er hätte Menschen schaffen müssen, die keine Menschen wären. Ohne freien Willen. Einfach gar nicht die Möglichkeit. Aber dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit zu lieben und ihm zu vertrauen. Dann wären wir seine Marionetten. Und diesen Preis wollte Gott nicht bezahlen. Wir sollten freie Wesen sein. Er wünscht sich, dass wir seine Liebe erwidern, aus freien Stücken. Und deswegen geschieht so vieles. Deswegen hat er das zugelassen und lässt auch heute uns oft unseren Willen, ohne dass er sofort einschreitet. Und an dieser Stelle triumphieren die Atheisten und sehen den Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Für diejenigen, die trotzdem an Gott glauben, ist diese offene Leitfrage kein Totschlagargument. Wir erkennen aber, dass wir mit unserem Verstand Gottes Wege nicht im Einzelfall begreifen können. Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Wofür entschied sich Nick Vujicic? Was hat ihm geholfen? Nick suchte jahrelang nach einer rationalen Erklärung, aber merkte irgendwann, dass ihm eine Erklärung auch nicht helfen würde. Er merkte, ich brauche eine Sache noch mehr als Antworten, noch mehr als Arme und Beine, und das ist Trost und Frieden mit Gott in mir drin. Er fand diesen Trost in Johannes 9, in der Geschichte, wo ein Mann von Geburt an blind ist und damit für immer vom Betteln abhängig. Und die Jünger fragen Jesus, ob dieser Mann selbst oder seine Eltern schuld sind an der Blindheit. Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und dieser Vers hat Nick klar gemacht, es gibt einen höheren Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Die Welt ist, wie sie ist, in vielem unbegreifbar und ungerecht. Aber obwohl das so ist, nein, gerade weil das so ist, wurde Gott Mensch und Jesus kam zu uns in diese Welt, um uns beizustehen, um uns zu trösten im Leid, um Seite an Seite mit dir und mit mir zu leiden. Und uns zu erlösen. Er ist in jeder Situation da. Er liebt dich und weiß, wie du dich fühlst. Er sieht dich so, wie du heute hier bist, ob fröhlich oder verzweifelt, mit oder ohne Antworten. Gewiss ist, Jesus will uns allen einen Weg durch das Leid und die Verlorenheit herauszeigen. Und sie werden nicht für immer bleiben. Jesus will uns ein für alle Mal davon erretten. Darum kam er und starb am Kreuz. Und daran sehen wir auch, dass Gott den Sünder, den verlorenen Sohn, den verlorenen Menschen nicht vernichten und strafen will. Denn er schickte nicht seinen Rache- und Todesengel in die Welt, sondern er schickte seinen Sohn. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Jeden, der es annimmt. Und dort am Kreuz besiegte Jesus die Ursache des Bösen, die Ursache von Leid und Tod. Er bezahlte unsere Schuld durch sein Opfer an unserer Stelle und versöhnte uns wieder mit Gott. Die Strafe für die Schuld ist schon bezahlt, ist schon hinterlegt. Wir müssen das nur in Anspruch nehmen. Die Versöhnung mit Gott ist hergestellt. Der Weg zurück zum Vater in den Himmel, er steht jedem weit offen durch den Glauben. Was für eine gute Botschaft, was für eine Antwort. Das Leben in dieser Welt ist nicht immer gut, aber Gott ist immer gut. Das ist, was wir wissen müssen und was wir wissen sollen. Das Böse ist eine Konsequenz des Bösen und der Sünde. Der Teufel freut sich darüber nicht, aber Gott. Es ist nicht Gott, der uns Böse schickt, um uns damit zu schaden. Das würde er niemals tun. Jesus sagt, Gott ist Licht
Und in ihm ist keine Finsternis, kein bisschen. Und trotzdem ist es schwer genug, vor dem Leid zu stehen und zu denken, Gott, du bist gut. Aber warum verhinderst du vieles dann nicht? Und das, ihr Lieben, das Warum, da bekommen wir im einzelnen Fall oft keine Antwort. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sehr viel Unheil verhindert. Wie oft sind wir schon bewahrt worden und wie oft wissen wir es gar nicht? Und eines Tages, wenn wir bei Jesus sind, dann werden wir verstehen. Dann werden wir Antworten bekommen, die wir jetzt noch nicht haben. Aber wahrscheinlich wird dann viel wichtiger sein, dass wir völlig getröstet sein werden. Heute ist es wichtig, dass wir das ganz fest begreifen und festhalten und dem Teufel entgegenhalten und sagen, nein, Gott will nicht mein Unglück. Gott ist gut und er meint es nur gut mit mir. Er ist für mich da, besonders im Leid. Er hat einen guten Plan für mein Leben, mit dem er mit mir ans Ziel kommt und er wird mich nie im Stich lassen. Der größte Beweis dafür, das wissen wir, ihr Lieben, war, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Jesus gab sein eigenes Leben in das Leid, in den Tod, obwohl er davon nicht bedroht war. Er tat das allein zu unserer Rettung, weil er uns liebt. Nik Vujicic wuchsen keine Beine und keine Arme mehr, aber er bekam etwas geschenkt von Gott, und das war Hoffnung. Und heute reist er, gerade weil er so ist, wie er ist, durch die ganze Welt und sagt, wenn Gott mir helfen konnte, dann kann er das bei dir doch auch schaffen. Und seine Schwäche ist seine Stärke geworden, weil er ein lebendiges Zeugnis ist, dass Leid den Plan Gottes nicht durchkreuzt. Das Leben trotzdem lebenswert ist, auch im Leiden. Und heute sagt er, wenn kein Wunder passiert, dann sei du selbst das Wunder, weil wir haben die Wahl zu entscheiden, lassen wir das Leid unser Leben dominieren oder sagen wir, und dennoch lasse ich mir die Hoffnung und die Freude am Herrn nicht rauben. Paulus schreibt in Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Antwort, ihr Lieben. Eine Frage bleibt noch. Warum ist die Welt heute 2000 Jahre nach Jesu Kommen und seiner Erlösung denn immer noch nicht frei vom Leid? Die Bibel sagt, dass wir heute Vergebung und die Beziehung zu Gott haben. Aber das bedeutet nicht, dass kein Leid mehr in dieser Welt ist. Paulus sagt, so wie wir am Trost teilhaben, so haben wir auch Teil an den Leiden Jesu. Aber es wird eine völlige Wiederherstellung geben. Wenn Jesus ein zweites Mal kommt, dann wird Gott
die Welt von Grund auf erneuern. Er wird das Böse vollkommen vernichten und jedem Leid ein Ende machen. Er wird eine vollkommen neue Welt und einen neuen Leib erschaffen. Und dann wird Jesus abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird keinen Schmerz mehr geben und keinen Tod. Und weil das so ist, ihr Lieben, darum lasst uns immer wieder in die offenen Arme von Jesus laufen. Weil die sind der beste Ort, wo wir mit unserem Schmerz hinkommen können. Berge dich bei Jesus und lass dich trösten, das ist besser als jede Theorie und jede Antwort. Das ist, was wirklich hilft. Amen.